Im Leben kommt es erstens meistens anders und zweitens, als man denkt. Am Samstag vor einer Woche saß ich mit David bei mir im Büro und wir haben überlegt, über was können wir heute predigen? Und wir haben uns Gedanken gemacht, hin und her überlegt und dann kam der Thomas letzten Sonntag und hat uns einfach, ohne zu fragen, unsere Predigt weggepredigt. Denn auch wir wollten über Ehrlichkeit im Gebet, über Klartext beim Reden mit Gott sprechen. Aber aus unserer Sicht hat Thomas das echt gut gemacht und wir wollten nicht einfach das wiedercoin, was er schon gesagt hat. Wer das nicht gesehen hat, das lohnt sich, kann das auch gerne nochmal auf dem YouTube-Kanal angucken. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen eine Planänderung. Deswegen wird es jetzt so sein, dass der David 5 Minuten Zeit hat, zwei sehr schwierige Aussagen, die ich ihm gestellt habe oder die ich gemacht habe, zu kommentieren. Und wenn es uns dann hier im Raum nicht komplett entgleist alles und es einen Aufstand gibt, dann werde ich in einem zweiten Teil eine Geschichte aus der Apostelgeschichte mit uns betrachten, die auch darüber spricht, was passiert, wenn wir Gott gegenüber gehorsam sind, weil er zu uns redet in unseren Gebeten. Gut, dann David, Bühne frei für dich, Mikro liegt hier vorne, kannst du dir nehmen und wir sind gespannt, was du draus machst.
So, hallo an die ganze Gemeinde. Ich bin David, wer es noch nicht ganz verstanden hat. Jetzt weiß es, glaube ich, jeder. Genau, Johannes und ich haben uns ja letzte Woche getroffen und wollten uns vorbereiten. Und da hat Johannes 2 Aussagen getätigt, die mich so ein bisschen provoziert haben oder auch ins Nachdenken gebracht haben. Die erste davon ist die da halt steht. Genau, also Gott sei Dank, er erhört unsere Gebete nicht. Also in anderen Worten, es ist gut, dass Gott unsere Gebete, die wir sprechen, nicht erhört. Als ich dann zu Hause war, habe ich darüber nachgedacht und mir ein bisschen den Kopf zerbrochen, wobei bei der Aussage hatte ich noch mehr Ideen als bei der nächsten. Ich habe mir erstmal die Gegenfrage gestellt und gefragt, okay, was wäre denn eigentlich, wenn Gott jedes Gebet erhört? Egal wie klein, egal wie groß, es wird erhört. Im ersten Moment dachte ich mir, ja, ist ja super, ist ja ein tolles Leben, also alles, was halt blöd ist, bringe ich halt zu Gott und dann macht das halt gut. Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht, dachte mir, eigentlich wäre es ja ein bisschen Chaos. Wenn jeder so seine eigenen Wünsche bekommt in seinem Leben, dann wäre es ein bisschen komisch und ich glaube, das wäre auch ziemlich destruktiv auf lange Sicht, denn das würde zu Undankbarkeit führen. Ich glaube, wenn wir waren alle mal Kinder, unsere Eltern was gefragt haben und egal, was wir gefragt haben, es immer bekommen haben, so wurden wir auf Dauer undankbar. Und das kann auch ein Gebet zu sein. Ich habe heute mal so eine kleine Skizze dabei, die werde ich gleich anmalen und euch zeigen, warum es vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, dass Gott unsere Gebete nicht immer erhört, beziehungsweise wie bei dem Zitat, gar nicht. Also, das hier ist ein Mensch. Ich hoffe, man kann den sehen, auch von ganz hinten. Das ist ein Strichmännchen. Und das ist irgendeine Sache, für die er betet oder die vor ihm liegt. Und der Mensch hat hier Augen und einen Mund. Und der sieht genau auf diese Sache. Die Sache, die eben vor ihm liegt. Und drumherum sehen wir Menschen meistens nicht so viel. Wir sehen immer nur das, was uns gerade beschäftigt. Und ja, ich kann diese Klammer nicht so gut. Ich glaube, die kann keiner so richtig gut. Diese Klammer symbolisiert, dass Gott alles drumherum sieht. Also Gott sieht nicht nur diese eine Situation in unserem Leben, sondern Gott sieht alles. Also er sieht das Ganze, das große Ganze und sieht, dass die Situation oder das, für was wir beten, vielleicht im Nachhinein uns sogar schaden könnte. Das heißt, das, für was wir beten, destruktiv ist und uns vielleicht sogar kaputt macht. Da habe ich mich gefragt, okay, wenn wir davon ausgehen, dass Gott unsere Gebete nicht erhört, warum bete ich dann überhaupt? Ich habe mir die Frage gestellt, was ist meine Motivation zum Gebeten? Als ich mir die Frage gestellt habe, dachte ich mir, wow, da geht es jetzt echt ans Eingemachte. Also das sind wirklich Fragen, die muss man sich manchmal, glaube ich, echt mal stellen. Und ich habe nachgedacht und dachte, okay, es gibt 2 Möglichkeiten. Die erste ist, ich lebe eine Beziehung zu Gott und möchte eine Vater-Sohn oder, wenn man ein Mädchen ist, Vater-Tochter-Beziehung leben. Oder Gott ist für mich eben nur ein Wunschautomat, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das müsst ihr, glaube ich, für euch selber herausfinden. Also ein Wunschautomat im Sinne, wie ich am Anfang beschrieben habe, ich bete, Gott gibt es und fertig und ich gehe wieder. Das waren meine Gedanken zu dem Zitat, da hatte ich ein bisschen mehr Gedanken, da ging es auch ziemlich leicht am Nachdenken. Nee, nicht ganz. Nee, auch nicht. Bitte die dritte Folie. Fast. Genau. Das zweite hat mich sehr viel mehr provoziert und auch sehr viel mehr zum Nachdenken angeregt, dann muss ich auch wirklich Zeit investieren. Also würde ich mich hinsetzen abends und nachdenken. Das zweite ist nämlich, Ich wünschte, wir Christen würden weniger beten. Und ja, das hat Johannes gesagt. Und Johannes ist auch Christ. Als ich dann zu Hause saß, dachte ich mir, okay, wie kann es sein, dass wir Christen weniger beten sollen, wenn doch 1. Thessalonicher 5,17 sagt, betet ohne Unterlass, und Paulus in all seinen Briefen, ich glaube in fast all seinen Briefen, immer sagt, bleibt beständig im Gebet, bleibt ausdauernd im Gebet, bleibt treu. Und in der Bibel generell Gebet, dass was Gutes gehandelt wird und es immer heißt, dass wir beten sollen. Und zumindest, ich weiß nicht, in meiner Bibel, die ich lese, steht nirgends drin, ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, betet weniger oder lasst es beten, mal bleiben. Das habe ich noch nicht ganz gefunden. Als ich dann zu Hause saß, dachte ich mir, okay, was fange ich damit jetzt an? Ich kann jetzt nicht zu Johannes gehen und sagen, yo, hab nichts gefunden, ist blöd. Ich habe mir Gedanken gemacht und habe mich mal auf das Wort Beten fokussiert und dachte mir, okay, was ist Beten überhaupt, aber vor allem, wie sieht Gebet eigentlich aus? Ich glaube, wir alle würden sagen, Gebet ist was Gutes. Jetzt nicken alle, schön. Genau, Gebet ist eigentlich was Gutes. Da habe ich mir eine Geschichte angeschaut in der Bibel, die steht im Korintherbrief. Ich glaube, es ist 1. Korinther 11. Ich war mal im BU, nur für ein paar Mal, ich war da nur Gast, und da hat Johannes was darüber erzählt. Und das kam mir dann in den Gedanken. Und zwar kritisiert Paulus da das Abendmahl der Korinther aufs Schärfste. Ihr könnt es selber nachlesen. In Korinth haben die das Abendmahl so gefeiert, wie es gar nicht sein sollte. Also sie haben gar nicht dabei bedacht, um was es ging, und sie haben es voll verdreht. Und Paulus hat gesagt, wenn ihr es so macht, dann lasst es gleich bleiben. Dann trefft ihr euch nur, um Destruktivität in euer Leben reinzubekommen, dann könnt ihr es gleich bleiben lassen. Und da habe ich gedacht, okay, das kann man auch eigentlich aufs Thema Gebet übertragen. Wenn wir in unserem Gebet scheinheilig sind und nur eine Hülle haben, also diese Form haben vom Beten, wir schließen unsere Augen und quasseln irgendwas runter, aber gar nicht daran glauben, dass es passieren kann, dass Gott Wunder tun kann, oder wir auch gar nicht ehrlich werden vor Gott, sondern scheinheilig sind, wie es die Pharisäer waren, dann muss ich sagen, können wir Gebet, glaube ich, auch lassen. Dann glaube ich, dass Gebet sogar destruktiv sein kann und sogar kontraproduktiv. Und das ist auch eine provozierende Aussage. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Weil wenn wir unser Gebet nicht ernst nehmen, unser Gebet als etwas, was man halt so macht und was man halt vielleicht ab und zu mal im Gottesdienst macht, wahrnehmen, dann verlieren wir die Verbindung, weil Kommunikation im Gebet inbehalten ist, ein Dialog. Und das sind meine Gedanken. Da musste ich mir sehr viel Zeit nehmen für dieses Zitat. Wenn man sich mehr Zeit nimmt für was, kommt, glaube ich, auch was Besseres raus. Und genau, das waren meine Gedanken dazu. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Zeugnisgottesdienst.
Gut. Denkt dran, wir müssen alle nach dem Gottesdienst direkt nach Hause gehen, also keine Zeit für Diskussionen. Ja. Wir kommen zu einer Geschichte, die mir zeigt, wie doch herausfordernd es werden kann, wenn wir uns tatsächlich mal aufmachen und im Gebet auch auf Gott zu hören. Für mich spricht diese Geschichte, das Evangelium, ganz stark auch in unsere Zeit, und sie bringt etwas zum Vorschein, was eigentlich immer passiert, wenn das Evangelium irgendwo gesprochen wird. Es ist Heil für die Außenseiter und gleichzeitig provoziert das religiöse Establishment. Und ich will lesen aus der Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Die Geschichte vom Kämmerer. Dort heißt es: Philippus dagegen erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag: Steh auf, geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist. Philippus stand auf und ging dorthin. Und sieh doch, dort war ein Äthiopier unterwegs. Er war Eunuch und hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete ihre Schatzkammer und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten. Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh hin und bleib in der Nähe des Wagens. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte: Verstehst du eigentlich, was du liest? Der Eunuch sagte: Wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er bat Philippus: Steig auf und setz dich zu mir. An der Stelle, die er gerade las, stand: Er trug alles, ohne zu klagen, wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Lamm, das beim Scheren keinen Laut von sich gibt. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können, denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgehoben? Der Eunuch fragte Philippus: Bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus nahm die Frage auf. Ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Eunuch sagte: Sieh doch, dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Die Geschichte beginnt damit, dass Gott durch seinen Geist einen seiner Leute abberuft. Heraus aus einer Erweckung in Samarien, die erste, die es dort in diesem Ort gab, hinaus auf eine menschenleere Straße. Ich finde das schon mal eine echt strange Herangehensweise, also gemeindewachstumsmäßig ist es eine strategische Katastrophe, was Gott hier tut. Aber er ist der Herr seiner Gemeinde, er muss wissen, was er da tut. Und ich habe mich gleich zu Beginn dieser Geschichte gefragt, wie sähe das bei mir aus? Mitten im geistlichen Höhenflug will Gott plötzlich etwas ganz anderes. Will Gott etwas, was gar nicht so viel nach Erfolgsgeschichte aussieht. Was außerhalb meiner Box irgendwie passiert. Wäre ich bereit? Was würde ich tun? Würde ich Gottes Engel überhaupt wahrnehmen? Würde ich seine Stimme hören? Oder würde ich einfach weitermachen, berauscht vom Erfolg? Schwer zu beantworten, aber Philippus jedenfalls, er macht sich auf den Weg. Philippus geht los und tatsächlich, welch ein Zufall, auf der menschenleeren Straße ist tatsächlich einer unterwegs. Einer, den Gott scheinbar schon seit längerem beobachtet. Und ich finde, das sind so typische Geschichten Gottes mit uns Menschen. Plötzlich gibt es eine Planänderung, weil Gott etwas sieht. Weil Gott etwas vorhat, was wir gar nicht wahrnehmen können. Und so oft fängt Gott neue Kapitel in seiner Geschichte damit an, dass er unsere Pläne durchkreuzt. Dass er etwas tut, was wir nicht voraussehen können. Nur was für ein Typ ist da unterwegs mit seiner Karawane von Dienern in einem geschmückten Wagen Richtung Süden. Ich nenne ihn den Mensch auf der Linie. Diese Linie sieht manchmal so aus, manche schreiben sie auch so und mittlerweile ist auch so ein Sternchen cool geworden. Er ist der Mann auf der Linie. Wir kennen diese Linie aus offiziellen Dokumenten, in denen man versucht, auf semantische Weise, also durch Zeichen auszudrücken, dass man gendergerecht alle ansprechen möchte. Gerechte Sprache ist jetzt vielleicht ein Thema, was nur diejenigen interessiert, die nicht gerecht behandelt werden. Ich mache mal ein Beispiel. Mitarbeiterinnen. Der Strich, man hört ihn nicht, aber man kann ihn sehen. Bei den Tagesthemen auch kurzer Stocken und dann geht's weiter. Da wird klar, ich meine den männlichen Mitarbeiter, aber auch den weiblichen Mitarbeiter. Und mein Freund auf dieser menschenleeren Straße, na gut, er sitzt halt auf dem Strich. Er ist nämlich nicht mehr ganz Mann, aber auch keine Frau. Er war ein Kastrierter. Ein sogenannter Eunuch, ein Hüter des Bettes. Und das ist jetzt vielleicht für diejenigen von uns, die sich hier voll auf eine Seite zählen, schwer nachzuvollziehen. Aber für diesen Menschen war das ein Lebensthema. War das eine Identitätskrise, etwas, was ihn Tag und Nacht beschäftigt hat. Dieser Mann konnte sich aufgrund seines sehr guten Jobs als Angestellter der Königin von Äthiopien alles leisten, alles kaufen, was sein Herz begehrte. Aber gesellschaftlich und religiös war er auf die Linie verbannt worden. In jenes Niemandsland, für das sich das religiöse Establishment bis heute nicht interessiert. Dieser namenlose Mensch, wir kennen ja seinen Namen nicht, nur seine Jobbeschreibung, wurde auf das, was er tut, auf seine Aufgabe reduziert. Er war Kämmerer, Kassierer, Schatzmeister der Königin. Und er war auf der Rückreise von Jerusalem. Er war in der heiligen Stadt gewesen, auf der Suche. Er war auf der Suche nach mehr, er war auf der Suche nach jenem Gott, von dem es hieß, dass er Menschen begegnet. Ein Gott, der Menschen befreit, der sich herausruft aus ihrer Sklaverei, aus ihrer Identitätslosigkeit und mit ihnen einen Bund schließt, der sich selbst einen Namen gibt und sich anrufen lässt. Dieser Gott, von dem dieser Mann, Mensch irgendwo mal gehört hatte, der interessierte ihn. Den wollte er anbeten, ihn treffen. Und so reiste er viele Tage lang nach Jerusalem, den Ort, an dem man ihn wohl treffen konnte. Aber zu diesem Meeting kam es nie. Als einer, der nur noch auf der Linie Platz findet, war der Tempel, der Ort der Anbetung Gottes, für ihn tabu. Es gab keinen Zutritt. Er wurde direkt an der Pforte abgewiesen. Alle Macht und seine finanziellen Möglichkeiten konnten ihm hier nicht weiterhelfen. Verschnittene hatten per Gesetz des Mose keinen Zutritt in die Gemeinschaft der Gläubigen. Ich lese mal vor aus dem Deuteronomium-Buch, Kapitel 23, Vers 2. Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde Jahwes kommen. Und so befand sich dieser Eunuch auf der Rückreise. Vermutlich ziemlich enttäuscht. Ein Gott, der ihn nicht haben möchte. Vielleicht sogar wieder ein Gott, der ihn ablehnt. Wen wundert schon, diese Menschen zwischendrin, mit denen kann man nichts anfangen. Auch Gott stellt sich wohl wieder auf die Seite derer, die einfach gut reinpassen. Mit einem kaputten Puzzleteil kann man nicht viel anfangen. Aber dann plötzlich wird der Geist Gottes aktiv. Er wird aktiv, wie er es immer wieder tut, und spricht zu einem seiner Leute, zu Philippus. Und er sagt: Lauf neben diesem Wagen her. Ich brauche einen Propheten, der meinen Propheten auslegt. Ich brauche jetzt in der jetzigen Situation jemanden, der den Propheten Jesaja aus dem 8. Jahrhundert in die jetzige Zeit übertragen kann. Ich brauche jemanden, der das aktualisiert. Und Philippus tut, was Gott ihm sagt. Und er hört, wie dieser Mensch aus der Schriftrolle des Propheten Jesaja liest. Für uns hier hört sich das jetzt so gewöhnlich an. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass diese Schrift, ob es jetzt eine Rolle oder ein Kodex war, hat dieser Eunuch sich vermutlich in Jerusalem in irgendeiner Schreiberwerkstatt gekauft, und das Ding ist ein Vermögen wert. Das hätte sich wahrscheinlich keiner hier, vielleicht ein oder zwei von euch, leisten können, überhaupt in dem ganzen Leben so ein Ding zu besitzen. 7 Meter lang, handgeschrieben, kunstvoll gestaltet, auf bearbeiteten Tierhäuten gezeichnet. Unfassbar wertvoll. Und dieser Mann, er wollte trotz aller Ablehnung am Tempel diesen faszinierenden Gott kennenlernen. Und wenn er schon keine Audienz bei Gott bekommt, dann kauft er sich wenigstens das teuerste und dickste Ding, was er irgendwie in Jerusalem finden kann. Die Schriftrolle von Jesaja. Und so saß er auf der Rückreise auf seinem Wagen und liest und liest und liest. Er liest immer weiter und war bereits bei Kapitel 53 angekommen. 53 von 66, wer schon mal Jesaja gelesen hat, der weiß, Respekt. Und da kommt plötzlich diese Stimme von neben seinem Wagen, die fragt: Verstehst du, was du da liest? Und seine Antwort ist klar: Ehrlich gesagt, nein, ich verstehe nichts. Wie soll ich auch verstehen ohne Anleitung, wenn mir niemand erklärt, was hier passiert? Ich finde das eine sehr bescheidene Antwort von einem hochgebildeten Mann wie diesem. Aber das ist so. Bei so viel Text, bei so viel geschichtlichem Hintergrund, da versteht man nicht einfach alle Zusammenhänge, wenn man mal so drüber liest. Und er liest gerade eine von diesen faszinierenden Stellen im Jesaja-Buch, die man nicht durch Intuition auslegen kann. Jesaja 53, Vers 7 und 8. Er trug alles, ohne zu klagen, wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Lamm, das beim Scherer keinen Laut von sich gibt. Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgehoben. Ich verstehe nur Bahnhof. Was ist da los? Ich bin mir nicht mal sicher, ob er hier von sich selbst redet, der Prophet, oder von jemand anderem. Aber für einen Anfänger macht er alles richtig. Er stellt die Wehrfrage, um wen geht es hier? Und damit trifft er den Kern der Sache. Wenn wir verstehen wollen, um was es geht, von wem der Prophet hier spricht, dann müssen wir uns Hilfe holen und uns fragen, von wem wird hier geredet? Und wie gut, dass Philippus da ist. Dass Philippus Gottes Stimme gehört hat und sich aufgemacht hat auf eine menschenleere Straße. Und dass der jetzt neben ihm sitzt und ihm die Zusammenhänge erklären kann. Und so heißt es, Philippus nahm die Frage auf, ausgehend von dem Wort aus Jesaja verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Philippus knüpft an. Er knüpft an und erzählt diesem Menschen von Jesus. Jesus ist der Schlüssel, um hier zu verstehen, um was es geht. Hier muss man mehr wissen, um diese Glaubensfrage, diese Frage nach Gott zu beantworten. Philippus erklärt dem Eunuchen, was Jesus für die Menschen getan hat. Wie er durch sein stellvertretendes Leben und Leiden und dann auch Sterben und seine Auferstehung die Menschen mit Gott versöhnt hat. Und damit Gottes Heilshandeln in der Geschichte fortgesetzt und vollendet hat. Dass Gott durch seinen Sohn die Ewigkeit eröffnet hat, seine Gegenwart freigemacht hat für jeden. Dass er ein Beziehungsangebot ausspricht und jeder Mensch eingeladen wird. Jeder. Und an dieser Stelle hebelt es vermutlich diesen Menschen aus Äthiopien fast aus seinem gepolsterten Wagen raus. Das ist doch eine krasse Botschaft, die hat er zum ersten Mal gehört. Da gibt es tatsächlich einen, bei dem jeder willkommen ist. Jeder? Ich will uns das mal aufmalen, damit wir uns das mal klar machen, was das bedeutet. Jeder. Sind auch die gemeint, die identitätsmäßig auf der Linie sitzen? Und da macht Philippus jetzt etwas, ich spekuliere, aber ich gehe stark davon aus, er blättert einfach eine Seite weiter im Buch des Propheten Jesaja, von Kapitel 53 auf Kapitel 56. Das ist bei mir in der Bibel tatsächlich eine Seite, muss nur umblättern. Und da heißt es, ab Vers 3, und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene, der Mann auf der Linie, soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht Jahwe, den Verschnittenen, die meinen Sabbat halten und erwählen, was mir wohl gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Diese Worte des Propheten Jesaja, die in Jesus jetzt Gestalt gefunden haben, die sich in Christus erfüllen, werden durch die Erklärung von Philippus, durch das Aufzeigen auch an der Schrift, zu einer kraftvollen, lebensverändernden Botschaft für diesen Menschen. Was für eine neue, lebensbejahende Welt öffnet sich hier für diesen Menschen, der sonst so viel Ablehnung erfahren hat? Sei willkommen in meinem Haus. Auch wenn Menschen dich missachten, weil du bist, was du bist. Oder weil das Leben dich zu dem gemacht hat, was du heute bist. Sei willkommen in meinem Haus, auch wenn dein Platz, auf der Linie im Niemandsland der Bezeichnungen ist. Ich will dir ein Denkmal setzen. Ich werde dir einen Namen geben. Was für eine Vorstellung für diesen Menschen, der bisher keinen Namen hat, zumindest nicht in dieser Geschichte. Ich werde dir für ewig einen Namen geben. Die Worte des Evangeliums von Jesus Christus werden lebendig durch das Wirken Gottes auf dieser menschenleeren Straße, irgendwo zwischen Jerusalem und Gaza. Weil Philippus Gottes Worte, seine Stimme gehört hat und weil er gehorsam ist und sich aufmacht, dieses Niemandsland zu betreten. Weil er nicht festgefahren ist in seiner Gedankenwelt, nicht festgefahren ist in seiner Box menschlicher Vorstellungen, macht sich Philippus auf. Und dieser Mensch, dessen Namen wir ja offensichtlich eines Tages erfahren werden, er hat diese Botschaft des Heils gehört. Er hat verstanden und jetzt will er diese kraftvolle Botschaft auch in seinem Leben sichtbar machen und diese Zusage Gottes ergreifen. Und so heißt es, dass er es konkret machen will und diesen Bund Gottes eingehen möchte. Und so lässt er sich von Philippus an Ort und Stelle taufen, sich aufnehmen in die Gemeinschaft der Gläubigen, aus der er bisher ausgegrenzt war. Er hat verstanden, Gott hat ein Interesse an jedem. Und sein Heil, es gilt ohne Ausgrenzung. Diesem Satz muss man nicht zustimmen. Aber ich bin tief davon überzeugt. Gottes Heil gilt ohne Ausgrenzung. Und ich glaube, da muss große Freude gewesen sein an diesem Tag auf dieser menschenleeren Straße, auf dieser Straße, die, wie Luther es übersetzt, öde war. Große, große Freude. Ich habe mich gefragt, wie reagieren wir? Haben auch wir verstanden, beziehungsweise wollen wir verstehen, dass Gottes Annahme, sein Handeln in Jesus Christus, sich den semantischen Versuchen unserer Kategorienbildung entzieht, dass es weit darüber hinausgeht? Ich denke, wir müssen uns überlegen, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, ob wir mit religiöser Genauigkeit sagen wollen und können, wer den Tempel Gottes betreten darf, wer Teil seiner Gemeinschaft werden darf und wer nicht. Oder ob wir uns lieber mit hineinnehmen lassen in die Freude des Evangeliums, dass Menschen angenommen werden. Dass da Türen zu Gottes Reich sperrangelweit offen stehen für jeden. Egal wo er herkommt und wer er ist. Und dass Gottes Zusage wahr ist, dass er ein Denkmal setzt für diejenigen, die sonst ausgestoßen sind. Für Menschen, die wir so oft gar nicht sehen. Ich möchte uns heute herausfordern, uns von Gott mal ansprechen zu lassen. Und da sind wir zurück beim Gebet. Ich glaube, wir sollten aufhören damit, und David hat es ganz toll erklärt, Gott zu erklären, was er zu tun hat und wie er mit Dingen umzugehen hat und was wir von ihm erwarten, sondern mal Gott zu uns reden lassen, neu verstehen, unsere Grenzen sprengen zu lassen. Denn wenn wir über Gebet reden, dann reden wir nicht davon, dass wir Gott verändern, sondern dann reden wir davon, dass Gebet uns verändert. Und deswegen möchte ich jetzt beten, bevor wir noch ein Lied zusammen hören. Vater, es ist gar nicht so leicht, Dinge nicht besser zu wissen als du. Dinge, die wir erkannt haben, von dir korrigieren zu lassen. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir als Christen in unserer Zeit lernen, auf deine Stimme zu hören, tiefer zu schauen und uns von deinem Reden, von deinen Wünschen für diese Welt verändern zu lassen, damit deine Botschaft des Heils, des Evangeliums, der frohen Botschaft für alle und jeden auch in unserer Zeit neue Menschen erreicht, neue Kapitel eröffnet und du handeln kannst. Menschen erkennen, dass sie was wert sind, sich willkommen wissen in deiner Gegenwart. Amen.